Gewinn, der Podcast für Geldanlage, Aktien und Immobilien. Immer ein Gewinn.
Hallo und herzlich willkommen zum neuen Gewinn-Podcast. Mein Name ist Robert Widersich, ich bin Chefredakteur beim Wirtschaftsmagazin Gewinn und ich freue mich, diesen Gewinn-Podcast moderieren zu dürfen. Heute geht es um Immobilien-Crowdinvesting, wie Sie mit kleinen Beträgen und hohen Renditen ein Immobilienvermögen aufbauen können und auf welche Risiken Sie dabei aufpassen müssen. Dazu begrüße ich bei mir einen der Pioniere des Immo-Crowdinvesting in Österreich. Herzlich willkommen, Tobias Leodolter.
Vielen Dank.
Tobias, du hast 2015 mit Mitte 20 die Plattform Rendity mit Freunden gegründet. Heute ist Rendity Marktführer beim Immobilien-Crowdinvesting in Österreich. Welche Summen bewegt ihr da mittlerweile in der Immobilienfinanzierung und wie viele Anlegerinnen und Anleger investieren über euch in Immobilien?
Also wir haben jetzt in den letzten Jahren, eben seit 2015, eine Investorengruppe von fast 25.000 Personen aufgebaut und in Summe fast 75 Millionen über unsere Plattform bewegt. Das heißt von Anlegern, Kleinanlegern, teilweise auch größeren Anlegern hin zu Immobilienprojekten von Bauträgern.
75 Millionen Euro, das ist ein rasantes Wachstum, wenn man das mit 2015 vergleicht mit dem Gründungsjahr. Wo habt ihr euch da bewegt? Was ist zum Start finanziert worden?
Also wir haben es letztens auch in unserem Jour Fix wieder mal thematisiert. Wir haben im ersten Geschäftsjahr 2015 haben wir sage und schreibe 130.000 Euro in Immobilienprojekte investiert. Damals war unser Slogan auch noch Invest with Friends, weil tatsächlich neben uns selbst in Wahrheit unsere Freunde, Verwandte, Bekannten in diese Immobilienprojekte investiert haben. Und über dieses ja doch spärliche Wachstum am Anfang hat sich jetzt vor allem in den letzten 24 Monaten eben diese Summe von 75 Millionen ergeben. Gerade in den letzten zwei Monaten, also Juli, August, haben wir über 10 Millionen Euro in Immobilienprojekte investiert, vermittelt. Und das waren auch die zwei besten Monate der Unternehmensgeschichte. Also in diesen letzten zwei Monaten haben wir mehr an Kapital gesammelt, vermittelt, also in den ersten drei Jahren der Unternehmensgeschichte. Also für uns waren die letzten, ich sag mal, 24 bis 18 Monate, das ist wirklich, wo das Wachstum so richtig durchgestartet ist.
Ihr habt euch auf die Finanzierung von Immobilienprojekten spezialisiert, ihr macht nichts anderes. Bis vor ein paar Jahren hat man Crowdinvesting vor allem mit der Finanzierung von Startups verbunden, hohes Risiko, hohe Ausfallwahrscheinlichkeit. Mittlerweile fließen ungefähr drei Viertel des Kapitals der Crowd, der Investitionen in Immobilien. Da ist das Risiko deutlich geringer. Aber warum ist es für ein Immobilienunternehmen attraktiv, kleine Beträge von hunderten Kleinanlegern einzusammeln und dafür hohe Zinsen von 6-7% zu zahlen? Weil momentan finanziert sich ja jeder Häuselbauer um 1% Zinsen.
Genau, ist ganz richtig. Also diese Frage ist sicher eine der größten und wichtigsten Fragen, die wir auch regelmäßig in unseren Social-Media-Kanälen gestellt bekommen. Warum nimmt ein Immobilien-Developer überhaupt Geld von uns, das ja doch deutlich teurer ist als von der Hausbank, wo man, wie du sagst, zwischen 1 und 1,5 oder sagen im Immobilien-Developer-Bereich eher wahrscheinlich 2% und aufwärts bekommen kann? Und die Antwort ist relativ simpel und zweigeteilt. Das eine ist, über unsere Anleger hat man Zugang zu sehr, sehr vielen potenziellen Käufern auch dieser Wohnungen. Die meisten werden dann, wenn die Immobilienprojekte abgewickelt sind oder abgewickelt werden, auch abverkauft. Das heißt, ich habe einen großen Marketing-Effekt über unsere fast 30.000 registrierten User, die wir mit E-Mails bespielen, über unsere Social-Media-Kanäle gut erreichen können. Und das andere ist in Wahrheit ein finanzieller Effekt. Und zwar, die Immobilienprojekte werden ja typischerweise bankfinanziert und die Banken geben aber nur zwischen 70-80% von den gesamten Investitionskosten als Kredit. Und ja, dieser Kredit ist sehr günstig, 1,5-2,5%, je nach Bonität und Erfahrung des Immobilienentwicklers. Aber die letzten 20%, das sind die auch als Equity bezeichnet werden, die der Immobiliendeveloper selbst in das Projekt einbringen muss. Und das kann eben sein, wirklich eigenes Eigenkapital oder man kann dieses Kapital auch teilweise durch andere Kapitalgeber ersetzen, wie zum Beispiel unsere Crowdanleger. Und hier ist es dann eine Frage von, wie viele Projekte kann ich parallel umsetzen? Kann es sein, dass ein Immobiliendeveloper, der jetzt schon seit ein paar Jahren aktiv ist, eine finanzielle Schlagkraft hat, die es ihm ermöglicht, ein Projekt nach dem anderen abzuwickeln, aber er vielleicht jetzt gerade ein Projekt sieht, das er auch gerne machen würde und diese Million, die er da bräuchte, eben nur zur Hälfte hätte und dann könnten wir über unsere Plattform die andere Hälfte einbringen. Und das ist auch so für uns der ich sag mal, Schlüssel zum Erfolg. Wir wollen immer, dass der Immobilienentwickler auch mit Geld im Projekt ist. Und wir haben als so Daumenregel festgelegt für uns intern, dass wir maximal die Hälfte des Eigenkapitals durch unsere Anleger ersetzen.
Aber das heißt, das Geld der Crowd ist keine Alternative zum Bankkredit, sondern eine Ergänzung.
Das ist immer nur eine Ergänzung, genau.
In welche Immobilien kann man jetzt typischerweise über Crowdinvesting-Plattformen wie Rentity investieren? Sind das Wohnbauprojekte, sind das Büroimmobilien, Fachmarktzentren, Einzelhandel, Hotels?
Also wir haben jetzt knapp 125 Projekte abgewickelt die letzten Jahre und hatten immer einen ganz, ganz starken Fokus auf Wohnimmobilien. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum sich im Crowdinvesting, Crowdfunding-Bereich das Thema Immobilie durchgesetzt hat im Vergleich zum Bereich Startup, weil mit Wohnimmobilien die meisten Investoren im deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich, Schweiz, sehr viel anfangen können. Es ist historisch, war es immer eine Betongold, war immer etwas, was in aller Munde war und auch jetzt im Crowdfunding, Crowdinvesting-Bereich, was ja eine modernere Facettierung von einer Anlagemöglichkeit im Immobilienbereich ist, spiegelt es auch wieder, dass hier sehr viel Interesse auf Investorenseite besteht. Und ja, für uns war, wenn man sich jetzt ansieht, die Immobilie als große Asset-Klasse, gibt es darunter, wie du sagst, weitere Klassifizierungen. Es gibt den Retail-Bereich, es gibt Logistik, da haben wir noch weitere Spezialimmobilienthemen. Aber für uns war der Wohnimmobilienbereich immer deswegen interessant, weil er historisch das beste Risikoprofil zeigt, sprich am wenigsten riskant ist und für unsere Anleger das Thema Wohnimmobilie relativ gut verständlich dargestellt werden kann. Jeder weiß, was ist eine typische Miete, was ist ein typischer Kaufpreis für eine Wohnung in einer gewissen Gegend. Und wenn ich jetzt eine Logistikimmobilie herzeigen müsste, haben die wenigsten ein Gefühl dafür, sind 10, 15, 20 oder 30 Euro Miete pro Quadratmeter eine gute Miete oder teuer. Und bei Wohnimmobilien hat jeder ein Gefühl dafür, was kann funktionieren, was kann nicht funktionieren, was ist etwas, was kann der Markt auch tatsächlich bezahlen, weil ich habe selbst ein Gefühl dafür, wenn ich schon mal eine Wohnung gekauft habe, gemietet habe, was die aktuellen Marktpreise so sind.
Das hat dann in der Corona-Zeit auch gut funktioniert, punkto Nachfrage.
Das hat auch in der Corona-Krise auf unserer Seite und auch, glaube ich, am Gesamtimmobilienmarkt gut funktioniert. Ich glaube, dieser Trend in Richtung Freiflächen, der wurde nochmal verstärkt durch Corona, weil die letzten Jahre schon ein wichtiges Thema gibt es, Balkone, Terrassen, Gärten bei den neu errichteten Wohnungen. Und das wurde jetzt nochmal verstärkt durch Corona. Gleichzeitig diese Unsicherheit, keiner hat gewusst, okay, in welche Richtung geht das Ganze. Aber wenn ich eine Immobilie habe, die kann mir keiner wegnehmen, einen Aktienkurs, der kann raufgehen, aber auch wieder runter. Aber in der Wohnung oder in dem Haus kann ich zumindest immer wohnen. Also dieses Wohnbedürfnis zu stillen, das kann mir keiner mehr wegnehmen. Das war sicher einer der großen Treiber und natürlich das immer noch anwährende Niedrigzinsumfeld der letzten Jahre, wo es ja auch auf die nächsten Jahre nicht danach aussieht, dass das sich drastisch ändern sollte. Also die EZB-Geldschwemme hat geholfen, den Immobilienpreisanstieg, ich will nicht sagen weiter zu beschleunigen, aber zumindest das Immobilienpreisgefüge mit einem positiven Druck nach oben zu versorgen.
Gibt es bei den Immobilien, in die ich investieren kann, einen geografischen Schwerpunkt? Sind das Häuser in der Stadt, vor allem in Wien oder im Speckgürtel? Oder kann man über Rentity auch ins Ausland investieren?
Ja, also wir sind in Österreich und Deutschland aktiv. In Deutschland haben wir knapp 10 Projekte bisher umgesetzt, davon hauptsächlich in Berlin, Leipzig, also auch dort im urbanen Raum, sage ich mal. Und in Österreich haben wir schon sehr, sehr viele Regionen mit unseren Immobilienprojekten oder Projekten aus unterschiedlichen Regionen mit Kapital versorgt, muss man sagen. Aber mit einem großen Fokus auch hier auf den urbanen Raum, also Wien, Graz, in der Nähe von Velden haben wir schon ein Projekt gemacht, also in Kärnten, aber alles um große Siedlungsgebiete herum oder in großen Städten. Auch hier, weil wir hier den Markt am besten einschätzen können. Wir machen ja bei allen unseren Projekten eine Projektprüfung und hier hilft uns einfach die Datenmenge in größeren Ballungsräumen sehr bei der Projektprüfung, weil wir da sehr, sehr viele Referenzprojekte ansehen können. Und das ist deutlich einfacher, wenn ich das in einer Millionenstadt mache wie Berlin oder Wien, als wenn ich in einer kleinen Ortschaft, wo es natürlich auch exzellente Immobilienprojekte gibt, nur für uns in der Einschätzung ist es deutlich schwieriger, wenn man nicht von dieser Ortschaft ist und den Mikrokosmos aus dieser Ortschaft nicht von außen nicht so einfach verstehen kann, wie das durch Marktberichte und die deutlich größere Anzahl an Referenzprojekten in großen Städten möglich ist.
Wenn man auf die Website von Randy.de schaut, dann sieht man sehr viele Immobilien, die erst vor Baubeginn stehen. Da gibt es ein Grundstück, eine Baubewilligung, aber noch nicht mehr. Man investiert also nicht in fertige Immobilien, die schon Mieterträge abwerfen, oder?
Ja, also das ist das eine Geschäftsmodell, Randy Growth, wo wir tatsächlich in Immobilienprojekte entwickeln, die gerade entstehen. Vom Ablauf ist es hier so, dass die angekauft sind und in der Regel auch schon baugenehmigt sind. Das, sagen wir, ist so der optimale Zeitpunkt, wo man Immobilien-Crowdinvesting in Betracht ziehen sollte, weil da gibt es schon etwas, was man den Anlegern zeigen kann. Da gibt es meistens schon Studien, da gibt es schon Verkaufspläne. Also auch um diesen Traffic, den wir generieren über unsere Plattform, dass man den auch irgendwo abfangen kann mit einer Verkaufshomepage zum Beispiel oder zumindest schon einem Makler, der im Spiel ist, der dann Anfragen entgegennehmen kann. Deswegen, ja, Randy Growth sind Immobilienentwicklungsprojekte, die typischerweise entweder auf die grüne Wiese gestellt werden, also wirklich purer Neubau, oder auch Generalrevitalisierungen von Altbauobjekten machen wir auch relativ häufig. Da wird dann in den meisten Fällen das Dachgeschoss aufgestockt und das Haus generalsaniert, Lifte eingebaut, die Bestandswohnungen saniert. Diese beiden Bereiche deckt unser Randy Growth Produkt ab, also wo wir sagen, da wächst etwas im Sinne von, da wird etwas gebaut. Und auf der anderen Seite haben wir unser Produkt, das wir Randy Income getauft haben. Hier investieren wir in bestehende Immobilien, die nur noch marginal verbessert werden. Damit meinen wir, es werden zum Beispiel leerstehende Wohnungen saniert und vermietet. Es werden Sanierungsarbeiten durchgeführt, wie zum Beispiel Fassadensanierungen oder anderweitige Verbesserungen im Haus. Aber hier wird nicht große Volumik neuer Wohnraum geschaffen. Das heißt, diese Objekte zeichnen sich dadurch aus, dass sie einen bestehenden Cashflow haben durch die Mieteinnahmen, oft schon über ein Mieteinnahmen über Jahrzehnte gewachsen, weil diese Häuser gibt es in der Regel schon seit 100, 150 Jahren. Und deswegen können wir hier ein anderes Investment anbieten, nämlich wir können hier vierteljährliche Zinszahlungen unserer Anleger anbieten.
Mit welcher Verzinsung kann man da rechnen und mit welcher Laufzeit, auch wenn man die beiden Bereiche vergleicht?
Genau, also wir sind bei diesen Randy Growth Projekten, die sind kurzfristiger, das heißt, hier haben wir Laufzeiten zwischen 18 und 30 Monaten in der Regel, und bei unseren Randy Income Projekten, eben unsere vermieteten Bestandsimmobilien, da sind wir irgendwo zwischen 36 und 48 Monaten, also längere Laufzeiten mit einer etwas geringeren Verzinsung. Hier sind wir bei 4,5, manchmal 5%, und bei unseren Entwicklungsprojekten, da geht es eigentlich bei 6% los und geht rauf bis 7,25, manchmal 7,5, aber da hört es bei uns schon auf von der Verzinsung.
Ist die Verzinsung in den letzten Jahren eigentlich eher gestiegen oder gesunken?
Dadurch, dass wir unser neues Randy Income Modell eingeführt haben, das natürlich von Haus aus schon eine konservativere Verzinsung anbietet, ist es bei uns im Schnitt über alle Projekte etwas gesunken. Bei unseren Randy Growth Projekten sind wir aber gleich geblieben. Also da sind wir relativ ähnlich. Ja, der Zinsmarkt hat sich natürlich verschoben nach unten, aber im Mezzanin-Kapitalbereich, im Risikokapitalbereich, in dem wir operieren, ist die Marge seit den letzten Jahren eigentlich sehr, sehr, sehr ähnlich geblieben. Also hier sind wir eben bei diesem Zinssatz zwischen 6 und 7,5%, der gut nachgefragt wird und auch von den Immobiliendevelopern verwendet werden kann.
Bei diesen Entwicklungsprojekten ist die Verzinsung also auf jeden Fall deutlich höher als bei den Bestandsimmobilien. Dafür kann dort aber auch mehr schiefgehen. Die Baukosten können unerwartet steigen. Das haben wir in den letzten Monaten gerade gesehen. Der Verkauf der Wohnungen kann länger dauern als erwartet. Was passiert jetzt, wenn der Bauträger am Ende der Laufzeit zum Beispiel nicht genug Geld für die Rückzahlung der Crowd hat? Muss man dann einfach länger warten oder fällt man dann sofort um sein Geld um?
Ja, also natürlich beim Immobilien Immobilienentwicklungsbereich, aber generell im Immobilienbereich, das ist nicht nur Verzinsungen, sondern natürlich auch eine damit korrespondierendes Risiko. Und gerade im Immobilienentwicklungsbereich gibt es, wie du schon sagst, eine Unzahl an Gründen, die ein Projekt verzögern können oder im schlimmsten Fall auch scheitern lassen können. Wie wir an das ganze Thema herangehen, ist, wir schauen uns in einem ersten Schritt die Immobilienprojekte an. Hier ist ja zahlenbasiert und sehr datenbasiert, schauen wir uns die Projektkalkulation an, die Location und die Abverkaufspreise, die der Immobilienentwickler in den Raum stellt. Und in einem zweiten Schritt sehen wir uns aber auch den Emittent selbst an, sprich, was hat er für Referenzen, was hat er für eine Bonität, wie viele Projekte macht er aktuell gleichzeitig, überhebt er sich nicht, wenn er jetzt noch ein Projekt macht, also einerseits Immobilienprojekt, also andererseits Immobilienentwickler, also wer das Projekt durchführt, weil wir glauben, das ist mindestens genauso wichtig wie das Projekt selbst. Und selbst dann ist es aber natürlich nicht ausgeschlossen, dass ein Projekt mal in Verzögerung gerät. Das haben wir auch schon gesehen, dass zum Beispiel der Verkauf sich schleppender gestaltet hat. Jetzt gerade während Corona waren zum Beispiel Besichtigungen ganz am Anfang der Corona-Phase nur sehr eingeschränkt möglich. Und wenn man jetzt einen Zeitplan hat, der nur wenige Wochen oder wenige Monate als Zeitpuffer hat, können ein paar Monate gleich kritisch sein. Deswegen Der eine relativ praktische Zugang, den wir immer haben bei unseren Immobilienentwicklungsprojekten, wenn wir sehen, der Immobilienentwickler schwankt zwischen einer Laufzeit, zum Beispiel 24 Monate oder lieber gleich 30 Monate, dann ist unser Zugang immer lieber eine längere Laufzeit zu nehmen, um mehr Puffer im Projekt zu haben, als wir haben eine kürzere Laufzeit. Und es ist für alle Beteiligten ein Stress. Der Immobilienentwickler kommt vielleicht mit dem Verkauf nicht zurande. Die Immobilieninvestoren, unsere Anleger, sind zu Recht natürlich auf dieses Datum dann eingestellt. Und wenn das nicht eingehalten wird, kann man sich vorstellen, dass hier der Unmut von Tag zu Tag wächst. Deswegen, wir sagen immer, lieber eine längere Laufzeit anbieten, auch wenn das prima facie für die Anleger vielleicht ein weniger unattraktiv erscheint, glauben wir, das ist doch der deutlich sinnvollere Zugang, als kurze Laufzeiten zu versprechen, die dann verlängert werden müssen. Und in diesem Fall, was dann passiert, wenn es zu einer Verzögerung kommt, bleibt das von unseren Investoren investierte Geld, das per Nachrangdarlehen investiert wird, ja weiterhin aufrecht. Also diese Nachrangdarlehensverträge bleiben weiterhin aufrecht. Das heißt, auch die Schuld besteht weiterhin. Hinzukommen dann noch Verzugszinsen, die dann im Erfolgsfall, sobald das Projekt dann abgeschlossen werden kann, an unsere Immobilieninvestoren ausgezahlt wird.
Und wenn es gut läuft, kann der Bauträger aber auch früher zurückzahlen, genau, als vereinbart.
Genau, das ist immer möglich. Also das haben wir auch sehr regelmäßig. Also wir haben jetzt über 20 Millionen an Kapital zurückgezahlt an unsere Anleger und davon waren 18 Millionen vorzeitige Rückzahlungen. Also deswegen macht es ja auch Sinn, diese Rückzahlungstermine auch als Zahlungskorridore zu sehen, weil ein Immobilienentwicklungsprojekt ist ja sehr, sehr schwer auf den Tag genau zu planen. Wenn es gut läuft, ist es eben oft deutlich schneller und dann kann ich deutlich früher zurückzahlen. Und deswegen haben wir auch diese vorzeitige Rückzahlung als Möglichkeit für die Immobilienentwickler vorgesehen.
Du hast vor den Begriff Nachrangdarlehen erwähnt. Die Anleger gewähren dem Bauträger ein Nachrangdarlehen. Das heißt, die anderen Gläubiger wie die Banken werden vorher bedient und im schlimmsten Fall kann es auch zum Totalverlust kommen. Da hilft dann auch die vorhandene Immobilie, das Grundstück nichts mehr.
Ganz richtig. Also Immobilieninvestments mittels Nachrangdarlehen sind riskante Investments, die auch dazu führen können, dass es zu einem Totalausfall kommen kann. Das müssen wir immer ganz klar sagen und das sehen wir auch als unsere Verantwortung, das entweder das ganz klar und offen anzusprechen. Wenn man sich jetzt die Besicherungsmöglichkeiten ansieht bei Immobilienentwicklungsprojekten, dadurch, dass ich kenne eigentlich kein einziges Projekt, das nicht über eine Bank finanziert wird und diese Bank das ja nur dann finanziert, wenn sie im ersten Rang ins Grundbuch kommt. Und eine Bank sieht sich ja das Projekt sehr, sehr genau an und überlegt sich sehr genau, welchen Kreditbetrag die Bank geben kann an einen Immobilienentwickler, damit sie mit der Eintragung im Grundbuch immer zu 100% besichert ist. Das heißt, man muss davon ausgehen, dass diese grundbücherliche Besicherung der Bank im ersten Rang den Großteil, wenn nicht sogar den kompletten Wert der Immobilie abdeckt. Und jetzt muss man sich in einem zweiten Schritt überlegen, es gibt Möglichkeiten, wie man sich im zweiten Rang grundbücherlich besichert, aber da muss man sich immer fragen, was ist der Wert von der zweitrangigen Hypothek im Vergleich zur erstrangigen Hypothek. Und man kommt dann recht schnell zu dem Schluss, dass die zweitrangige Besicherung oft nicht diesen riesen Wert oder Vorteil darstellt, wie man das zumindest glauben möchte. Ändert aber nichts an dem Umstand, dass unsere Anleger als qualifizierte Nachrangdarlehen hinter allen anderen Gläubigern stehen.
Hat es bei Randity schon Ausfälle gegeben?
Nein, also wir haben jetzt, wie vorhin angesprochen, 125 Projekte finanziert und wir haben bei zwei Projekten Verzögerungen. Bei zwei Projekten Verzögerungen, die teilweise Corona-bedingt waren, teilweise auch wegen natürlich Baukostenerhöhungen, wo man sich jetzt ein bisschen schwerer getan hat, die Fristigkeiten einzuhalten, was das Bauplanmanagement betrifft und wo sie jetzt in den Abverkauf geht der Wohnungen.
In Österreich hat es jetzt bei anderen Plattformen, bei der Konkurrenz schon Teilausfälle gegeben. In Deutschland, bei deutschen Plattformen, hat man auch schon Totalausfälle gesehen und der Großteil der Projekte hat das Ende der Laufzeit ja noch gar nicht erreicht. Muss man so realistisch sein, dass es auch in Österreich einmal zu einem Totalausfall kommen wird, weil 7% Zinsen gibt es ja nicht risikolos.
Ja, das ist ganz richtig. Also unser Zugang ist, wir arbeiten sehr hart daran, dass wir die besten Projekte auf unsere Plattform bekommen, sprich die Projekte, wir selektieren unsere Projekte nicht danach, dass wir die höchsten Zinsen auszahlen können, sondern dass wir mit der größten Sicherheit Zinsen zahlen können. Das ist unsere Herangehensweise an die Projekte, aber es wäre trotzdem verpeilt zu glauben, in Österreich gibt es keine einzige Geschäftsbank, die nicht notleidende Kredite hat. Und deswegen wäre es, glauben wir, verpeilt zu glauben, dass das eine Crowdinvesting-Plattform auf Dauer schaffen kann, keinen einzigen Teilausfall oder Ausfall auf der Plattform zu haben. Das heißt, Zugang von unserer Seite ist es, die Projektqualität so hoch zu halten, dass auch wenn es Ausfälle gibt, die Gesamtrendite, wenn man bei uns über alle Projekte hinweg investiert wäre, immer noch in einem guten Ausmaß steht zum Risiko.
Aber Crowdinvesting ist kein Sparbuchersatz, das Risiko muss einem bewusst sein. Gibt es noch Möglichkeiten, wie ich jetzt als Kleinanleger mein Risiko minimieren kann? Auf was soll ich bei der Auswahl der Investments achten?
Also wir sehen das in weit Asset-Klassen übergreifend. Also wir glauben, Diversifizierung macht auf ganz viele unterschiedliche Arten Sinn. Das reicht von Aufteilung auf unterschiedliche Asset-Klassen, Aktien, Immobilien. Ich glaube, Anleihen sind in den letzten Jahren ja jetzt, ich sage mal, nicht mehr ganz das Hot Topic, aber wird in manchen Bereichen immer noch Sinn machen, vielleicht auch Corporate Bonds beizumischen. Und im Immobilienbereich dann selbst kann man ja auch wieder diversifizieren. Natürlich abhängig von der eigenen Einkommenssituation reicht das von Vorsorgewohnungen bis hin zu die Direktinvestments wie eine Vorsorgewohnung zum Beispiel. Aber wenn man kleinteiliger investieren möchte und mit weniger, ich sage es mal, Papierkram, also ohne zum Notar gehen zu müssen und zur Bank und so weiter. Und ich möchte ein paar tausend Euro investieren, dann glaube ich, dass Crowdinvesting eine sehr, sehr gute Möglichkeit ist, ein Portfolio zu bereichern und auch die Rendite einen gewissen Schub zu geben. Risikolos, glaube ich, und das sieht man ja auch jetzt an den, sagen wir, populären Asset-Klassen, wie zum Beispiel letzten Jahre Bitcoin, Kryptowährungen ganz allgemein, das sind ja hochvolatile Investments und auch hier gibt es ein sehr großes Interesse zu partizipieren. Risikolos, glaube ich, kann man aktuell nur noch investieren, wenn man einen Verlust der Kaufkraft in Kauf nimmt. Sprich, ja, natürlich gibt es immer noch Sparbücher, oder nicht natürlich, manche Banken bieten noch Sparbücher an, muss man ja richtigerweise sagen. Und wenn es einem darum geht, Kapital zu erhalten und eben einen kleinen Inflationsschwund, wenn man damit leben kann, dann gibt es sicher noch, ich würde es nicht Investmentmöglichkeiten nennen, eher wahrscheinlich Geld zu parken, aber wenn man Investmentwachstum sehen möchte, geht das immer einher mit einem gewissen Risiko.
Aber simple Regel, breite Streuung, nicht so viel in ein Projekt investieren, das will ja auch der Gesetzgeber nicht. Es gibt das Alternativfinanzierungsgesetz, das extra für Crowdinvesting geschaffen wurde. Da steht drinnen, 5.000 Euro pro Projekt und Anleger sind die Obergrenze. Das ist aber nicht ganz in Stein gemeißelt. Also man kann auch unter Umständen mehr investieren.
Genau, also das haben wir, ich glaube, bei der Gewinnmesse schon mal besprochen, dieses Thema. Diese 5.000 Euro sind eine Anlegerschutzregel, eine sehr sinnvolle, aber diese Regel ist insofern zu sehen, dass man diese 5.000 Euro, dass die zu verstehen sind als allgemeiner Grundsatz, und es gibt Ausnahmen, wie man aus dieser Ausnahme herauskommt, nämlich wenn man entweder ein gewisses Vermögen hat oder ein gewisses Nettoeinkommen hat. Wenn man eine von diesen beiden Kriterien erfüllt, darf man auch mehr investieren als 5.000 Euro. Also wir haben einige Anleger, die schon deutlich über 5.000 Euro bei uns investiert haben, teilweise über mehrere hunderttausend Euro, die ganz genau wissen, das ist nicht ihre einzigen Investments, die sie haben, sondern daneben natürlich noch ganz, ganz viele andere Investments. Und solchen Personen wäre es natürlich schwer zu erklären, warum die nur 5.000 Euro in einem Bereich investieren können. Aber ja, es gibt diese 5.000 Euro Regel. Aber wie gesagt, wenn man ein gewisses Einkommen hat oder ein gewisses Nettovermögen, dann kann man auch mehr als 5.000 Euro investieren.
Und was ist die Untergrenze bei Randity?
Wir sind bei 500 Euro. 500 Euro, also ein sehr kleinteiliges Investment, was wir jetzt angeboten haben in diesem Jahr. Wir nennen es Randity Sparplan, wo man ein gewisses Limit festsetzen kann und eine gewisse Streuung definieren kann, in was für eine Art von Projekte man investieren möchte, welche Verzinsung man bekommen möchte, welche Region man investieren möchte. Und immer wenn so ein Projekt dann online kommt, investiert man einen Betrag, und das kann sogar nur 100 Euro sein. Das heißt, wir haben ein noch kleinteiligeres Modell eingeführt, um eine noch bessere Diversifikation für unsere Anleger darstellen zu können.
Muss man irgendwelche Spesen noch abziehen, wenn man zum Beispiel 500 Euro investiert? Fließt das ganze Geld dann in das Immobilienprojekt oder fließt ein Teil an Randity?
Nein, also bei uns werden von dem Investitionsbetrag, den unsere Anleger investieren, zum Beispiel 500 Euro, werden auch tatsächlich 500 Euro in das Immobilienprojekt investiert. Es gibt also keinerlei Spesen auf Seiten des Investors. Wir finanzieren uns ausschließlich über eine Vermittlungsfee, die wir vom Immobilienentwickler bekommen.
Wir haben vorher auch über die Renditen gesprochen, bis zu 7% hast du gesagt bei den Entwicklungsprojekten. Davon muss ich dann aber natürlich noch die Steuer abziehen. Welche Steuer wird da fällig?
Genau, also wir haben, dadurch, dass wir im Darlehensbereich sind, fällt man hier unter die herkömmliche Einkommensteuerprogression. Das heißt, diese Zinseinkünfte, die man generiert, die sind aufzunehmen in die eigene Einkommensteuererklärung. Es gibt hier eine Einschleifregelung, 730 Euro an einen Gewinnsteuerfreibetrag, den man verwenden kann. Aber hier, Achtung, das ist für jede Person natürlich unterschiedlich, hängt davon ab, was man sonst für Einkünfte hat. Also das auf jeden Fall mit dem Steuerberater besprechen oder sich selbstständig schlau machen. Aber ich rate trotzdem lieber, zum Steuerberater zu gehen. Deswegen diese 730 Euro, das kann etwas sein, um die Effektivverzinsung deutlich zu steigern. Und wir haben ja auch einige juristische Personen, die bei uns investieren. Und hier ist das herkömmliche KÖST-KÄST-Regime anzuwenden. Also auf die Einkünfte KÖST, und wenn man sich ausschütten möchte aus der Gesellschaft heraus, dann als nochmal mit KÄST einzuverstanden, also Kapitalertragsteuer.
Aber ganz wichtig, wenn ich Kleinanleger bin, dann zieht Randity nicht automatisch die KÄST ab, sondern ich muss das bei entsprechender Höhe der Erträge dann in meine Einkommensteuererklärung aufnehmen. Mhm. Reden wir zum Abschluss noch über Ausstiegsmöglichkeiten aus dem Investment. Wir haben jetzt über die Laufzeiten gesprochen. Am Ende der Laufzeit wird das Kapital zurückgezahlt. Die längste Laufzeit bei Randity für Investments in vermietete Zinshäuser liegt aktuell bei 4 Jahren. Kann ich da vorzeitig aussteigen und mein Investment zum Beispiel an einen anderen Anleger verkaufen? Gibt es so etwas wie eine Börse für Crowd-Investments?
Also aktuell ist es so, also gerade bei diesen kurz laufenden Projekten, die Entwicklungsprojekte, da haben wir das noch nicht im Programm oder ist es auch nicht angedacht, weil wir von Kunden-Feedback-Seite bisher auch noch nicht gehört haben, die wollen ja gerade. Also ganz im Gegenteil, wir hatten eher den Fall, wenn wir Projekte, die eine Laufzeit hatten von 30 Monaten und wir haben es zurückgezahlt nach 24 Monaten, da war die Euphorie bei den Anlegern oft enden wollen. Also da war eher das Gefühl, die hätten lieber die ganzen 30 Monate ihr Geld investiert gehabt. Wo wir es aber überlegen, sind die längerfristigen Bestandsimmobilien. Oder wir arbeiten generell an einem Modell, das vielleicht sogar noch langfristiger aufgesetzt ist. Und da glauben wir, es ist auf jeden Fall notwendig, den Investoren nach einer Exit Möglichkeit zu geben, um das Investment noch attraktiver zu machen. Wie bei Aktien, wo ich auch sagen kann, so, jetzt habe ich das so und so lange gehalten, habe Dividende kassiert und jetzt möchte ich aber etwas anderes mit dem Geld machen, dass ich hier eine Möglichkeit habe, den Exit-Zeitpunkt selbst zu bestimmen. Also das ist etwas, das gerade im Werden ist. Aktuell haben wir noch keinen Marktplatz, wo ich geregelt kaufen und verkaufen könnte.
Danke, Tobias, für diesen Schnellkurs Immo Crowd Investing. Du hast auch einen eigenen YouTube-Kanal, wo es einiges zum Thema Immo Crowd Investing gibt.
Ja, also ich habe jetzt auch während Corona angefangen, mich intensiver mit dem Thema zu beschäftigen, wie kann man Inhalte aufbereiten, und in meinem Fall war das eben, wie kann ich das in einem Videoformat aufbereiten, und habe dann vor ziemlich genau einem Jahr einen YouTube-Kanal gestartet, namens Frühpension, wo es eben genau darum geht, wie kann ich mit Immobilienanlage Geld verdienen, zum einen Crowdinvesting, aber auch Direktanlage in Immobilien. Ich habe selbst in den letzten Jahren einige Wohnungen gekauft, mit Airbnb betrieben. Also wie gibt es kreative Möglichkeiten, wie man im Immobilienbereich Geld verdienen kann? Geht aber auch weiter in Richtung Aktien, Investments, Dividenden, Aktien und so weiter. Also ja, alle, die am Thema an einer selbstbestimmten Frühpension interessiert sind, lade ich herzlich dazu ein, sich mal den Kanal anzusehen.
Den Link dazu gibt es bei uns in den Shownotes. Noch mehr über Immobilien-Crowdinvesting erfahren Sie natürlich auch auf der Gewinnmesse digital. Da können Sie Ihre Fragen direkt an Tobias Leodolter von Randity richten und auch an die Gründer der anderen großen Immo-Crowdinvesting-Plattformen. Die werden auch wieder auf der Messe dabei sein. Am besten gleich den Termin der Gewinnmesse vormerken, 21. bis 22. Oktober. Die Messe findet wieder vollkommen Corona-sicher in digitaler Form statt, einfach bequem von zu Hause per Livestream zusehen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Gewinn-Podcast.
Gewinn, der Podcast für Ihren persönlichen Vorteil. Immer ein Gewinn.